Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rotha. Schönen guten Morgen. Chinas Staatsfirmen kaufen sich immer öfter in europäischen Containerhäfen ein. Was das für Folgen hat, beleuchten wir gleich am Beispiel des griechischen Hafens Piräus. Und wir besprechen im Interview, welche Ziele China hier verfolgt und wie sich die EU verhalten sollte. Wir schauen auch nach Russland. Hier arbeitet die Menschenrechts-NGO Memorial weiter und erinnert an die Opfer des Stalinismus, obwohl sie offiziell verboten ist und unterdrückt wird. Viele große chinesische Staatsunternehmen sind kaum bekannt, anders Costco. Chinas Staatsreederei hat in den letzten Jahren nämlich in ganz Europa Hafenanteile erworben, unter anderem an den wichtigen Standorten Antwerpen und Rotterdam. Und auch in Hamburg will Costco Terminalanteile kaufen. Das Bundeskabinett in Berlin hat das heute Morgen erlaubt. Aber die politische Debatte bis hierhin, sie war und sie bleibt weiter heftig. Und der Tenor ist dabei auch in anderen Ländern der EU oft ähnlich. Die Kritiker sagen, China bekommt mit den Beteiligungen an den Häfen Einfluss auf kritische Infrastruktur und man macht sich wirtschaftlich noch abhängiger von einem autoritären Staat. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier warnte gestern vor einer großen Abhängigkeit.
Wir müssen Lehren ziehen und die Lehre zu ziehen heißt, wir müssen einseitige Abhängigkeiten verringern, wo immer das geht. Das gilt gerade auch gegenüber China.
Soweit der Bundespräsident. Die Befürworter dieser Einstiege an den europäischen Häfen, die verweisen vor allem auf die erwarteten wirtschaftlichen Vorteile. Wie es laufen könnte, das zeigt das Beispiel Piräus. Im größten Hafen Griechenlands ist Costco 2009 eingestiegen. Später übernahm die Firma dann die Mehrheit der dortigen Hafengesellschaft. Verena Schelter berichtet.
6 Jahre ist es her, dass die Firma China Ocean Shipping Company, kurz Costco, 51% des griechischen Hafens von Piräus übernommen hat. Damals, 2016, steckte Griechenland immer noch tief in der Finanzkrise und war gezwungen, wichtige Infrastruktur zu privatisieren. Die Investitionen von Costco in den Hafen von Piräus sind ein Beispiel dafür, wie ein bedeutendes chinesisches Unternehmen mutig genug war, in ein wichtiges Infrastrukturprojekt zu investieren, zu einer Zeit, als Griechenland als nicht investitionsfähig galt. So der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis im Jahr 2019. Doch es wäre falsch zu glauben, China habe erst durch die Finanzkrise Interesse an Griechenland entwickelt. Bereits 2009 hat Costco ein Containerterminal für 30 Jahre geleast. Damals war der Hafen nicht sonderlich gut ausgebaut, galt als nicht besonders kundenfreundlich. Heute ist das anders.
Das ist heute ein hochmoderner, ausgebauter Hafen. Es ist der 7. in Europa. Es ist mittlerweile der größte im östlichen Mittelmeer. Und es ist ein Hafen, der Arbeitsplätze nicht nur gesichert hat, sondern auch neue geschaffen hat.
Sagt Jens Bastian. Seit fast 25 Jahren lebt und arbeitet der Wirtschaftswissenschaftler in Athen. Aktuell befindet er sich für einen Forschungsaufenthalt an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Doch die Erfolgsgeschichte von Piräus hat auch Schattenseiten. Vor einem Jahr ist ein Hafenarbeiter an einer Containerpier tödlich verunglückt. Bereits zuvor haben sich Beschäftigte und Gewerkschaften immer wieder über die teils prekären Arbeitsbedingungen beschwert. Außerdem werfen lokale Behörden und Umweltorganisationen Costco vor, sich nicht an Auflagen zu halten und die Meeresumwelt zu schädigen. Debatten über den wachsenden chinesischen Einfluss auf kritische Infrastruktur oder die zunehmende Abhängigkeit von China finden in Griechenland hingegen kaum statt.
Verena Schelter berichtete über den Hafen von Piräus und wie der Einstieg von Chinas Staatsreederei Costco dort verlief. Piräus, Rotterdam, Antwerpen, Bilbao oder Valencia, in rund einem Dutzend europäischen Häfen sind Costco und andere chinesische Staatskonzerne eingestiegen und haben dort Terminalanteile erworben. Von wenigen Prozent bis 100% ist alles dabei. Was das für die Europäische Union und ihre kritische Infrastruktur bedeutet und wie Brüssel reagieren kann, das können wir jetzt Tim Rühlig fragen. Er ist Experte für Technologie, Außenpolitik und China bei der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Schönen guten Morgen.
Ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Rühlig, Wir haben es eben gehört, in Piräus ist der Einstieg von COSCO eine weitgehende Erfolgsgeschichte. Welche Chancen sehen Sie ganz generell, wenn China in Europa in Häfen einsteigt?
Nun, dazu muss man, glaube ich, verstehen, wie aktuell Reedereien funktionieren. Wir erleben eine Konzentration auf immer weniger Reedereien, die damit jeweils einen immer höheren Anteil der globalen Waren auch transportieren. Und diese Reedereien betreiben mehr und mehr auch Terminals in Häfen und nutzen in der Regel ihre eigenen Terminals. Das bedeutet, wenn COSCO in ein Terminal in einem Hafen einsteigt in Europa, dass damit zu rechnen ist, dass COSCO, eines der größten Reedereien der Welt, dann auch dort relativ viel seiner Waren umschlagen wird. Insofern kommt zunächst erst einmal, und das ist ja mit Blick auf Piräus auch in der Tat geschehen, sehr viel Ware in einen Hafen, in einen Terminal in einem Hafen und insofern Umsatz. Das ist sozusagen aus betriebswirtschaftlicher Sicht erstmal sehr positiv.
Jetzt gibt es Licht, aber sicherlich oder natürlich auch Schatten. Wo sind die Risiken, wenn solche Terminalanteile erworben werden?
Nun, aus dem gleichen Mechanismus heraus erwächst auch schon ein zentrales Risiko, nämlich die Abhängigkeit. Wenn Terminals zunehmend dann die Ware von dieser einen Reederei umschlagen, heißt es natürlich auch, dass sie darauf angewiesen sind, dass diese Reederei weiterhin ihr Terminal und ihren Hafen ansteuert und sie nicht fallen lässt. In normalen Zeiten hat die Reederei natürlich auch keinen Grund, das nicht weiter zu tun. Aber stellen wir uns vor, ein ähnliches Szenario wie das, was wir gerade mit Russland erlebt haben, ein Krieg um Taiwan beispielsweise, Wirtschaftsauseinandersetzungen und urplötzlich könnte es sein, dass dann ein Staatskonzern, der COSCO ist, auch politischen Maßgaben folgt und dann der Hafen leer steht, weil man nicht mehr kommt. Und so schnell ist man ein Stück weit dann auch erpressbar geworden. Ein weiterer Aspekt ist auch, dass Hafenterminals aktuell eine massive Digitalisierung durchlaufen und Terminalbetreiber sind daran normalerweise sehr beteiligt. Und COSCO könnte hier natürlich auch auf chinesische Technologieanbieter inklusive Huawei, ein Unternehmen, das sehr kontrovers in Europa diskutiert wird, zurückgreifen. Und da kann es sein, dass dann einfach weitere Folgen für weitere kritische Infrastruktur, nämlich in dem Fall die digitale Infrastruktur, die Folge sind.
Also wir reden nicht nur über Häfen, sondern auch beispielsweise über Telekommunikation, also weitere Teile der kritischen Infrastruktur. Wenn wir auf den größeren Kontext schauen, Sie sind China-Experte, können Sie uns nochmal erklären, welche Strategie dahinter steht von der chinesischen Führung mit diesen Unternehmenseinstiegen?
Ja, also es gibt sicherlich eine betriebswirtschaftliche Logik. Man möchte auch jetzt als COSCO oder in anderen Fällen, wenn Huawei Netzwerkausrüster für eine mobile Infrastruktur, für unser Mobilfunk wird, möchte man natürlich auch einfach wirtschaftlich profitieren. Das ist ein Aspekt. Aber man sieht auch gerade bei dem gerade zu Ende gegangenen Parteitag der Kommunistischen Partei in China, dass das Bewusstsein für das, was wir die neue Geopolitik nennen, sehr klar zum Vorschein tritt. Und dort versucht man vor allem zwei Dinge. Man versucht, sich zum einen unabhängiger zu machen für Situationen, wie wir sie gerade mit Russland erleben, also für Konfliktsituationen, dass man selbst möglichst unabhängig vom Rest der Welt ist. Und zum anderen versucht man, und da kommen diese Beteiligungen ins Spiel, andere Länder möglichst stark von sich selbst abhängig zu machen. Und die Hoffnung ist, dass man darüber politisches Druckpotenzial entwickeln kann gegenüber dem Westen, zum Beispiel gegenüber Europa, sodass man im Grunde genommen politisch ein Stück weit freie Hand bekommt, weil sich der Westen, weil sich Deutschland gar nicht mehr ohne weiteres leisten kann, gegen Kerninteressen Chinas vorzugehen mit beispielsweise Wirtschaftssanktionen.
Ja, China ist ja jetzt schon der wichtigste Handelspartner auch der Europäischen Union. Schauen wir mal auf diese Seite, auf Brüssel. Ist das Problem, was Sie gerade skizziert haben, ist das dort erkannt worden?
Ja, Brüssel hat das Problem eindeutig erkannt, nur ist das nicht so leicht, ein Problem, das man erkannt hat, dann auch sofort zu lösen. Also dafür braucht es einfach eine Reihe an Instrumenten, die auch nicht alle in der Autorität von Brüssel liegen. Vieles liegt auch in der Hand der Nationalstaaten, wie ja jetzt auch die Entscheidung über den Einstieg im Hamburger Hafen zeigt. Auch hier hat die Europäische Kommission zwar gewarnt, es gibt hier auch einen Screening-Mechanismus auf europäischer Ebene für Investitionen, Investitionen in solche kritische Infrastruktur. Aber letzten Endes verbleibt die Entscheidung bei Fragen nationaler Sicherheit, und darum handelt es sich in diesem Fall bei den Nationalstaaten. Insofern ist das, was Brüssel tun kann, hauptsächlich Koordination, Aufklärung, aber in vielen Fällen obliegt an die Entscheidung leider weiterhin den Nationalstaaten. Und da haben wir sehr unterschiedliche Praktiken in den einzelnen Staaten.
Ja, ich wollte gerade fragen, klappt das? Sehen Sie Hebel der Nationalstaaten, die auch genutzt werden, oder sucht man dann auch nach Möglichkeiten?
Das ist in der Tat wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wir müssten da Land für Land durchgehen. Ich will Ihnen nur ein Beispiel geben. Ich weiß. Also Portugal ist mit der Situation konfrontiert, dass weite Teile der Elektrizitäts- und Wasserversorgung bereits an ein chinesisches Unternehmen verkauft wurden. Das heißt, aus einer Zeit, in der man diese Problematik so noch nicht gesehen hat, da ist man schon unglaublich erpressbar. Entsprechend schwer fällt es den Portugiesen, dann auch Wünsche der Chinesen, zum Beispiel beim Ausbau des Mobilfunk, dann abzulehnen. Ungarn möchte das gar nicht. Auf der anderen Seite sehen wir beispielsweise ein Land wie Schweden. Das hat damals die Beteiligung von Huawei an dem Ausbau kritischer digitaler Infrastruktur vollkommen und ganz explizit ausgeschlossen. Wir in Deutschland sind sozusagen ein bisschen im Mittelfeld dieser Geschichte und fangen gerade an, eine deutlich kritische Haltung gegenüber China zu entwickeln. Aber wir sind auch in Deutschland, wie das Beispiel Costco zeigt, glaube ich, noch nicht ganz am Ziel angekommen.
Ja, vielleicht ist ja dann so eine Entscheidung wie heute im Bundeskabinett der Weg, der auch zukünftig gegangen wird, dass man beispielsweise nur eine Minderheitenbeteiligung zulässt. Das ist ja das, was jetzt in Berlin entschieden wurde. Wenn wir diese losen Fäden jetzt zusammenbinden, zu welchen Schlüssen kommen Sie als Forscher, als Experte? Soll man chinesische Investitionen und Anteilskäufe begrenzen, vielleicht auch verbieten oder doch weiterlaufen lassen in der EU?
Also ich würde nicht sagen, dass wir grundsätzlich jegliche Investitionen aus China in Europa oder in Deutschland ablehnen sollten. Ich denke, das würde zu weit gehen. Aber es muss, glaube ich, darum gehen, zum einen kritische Abhängigkeiten zu reduzieren und zum anderen auch dafür zu sorgen, dass wir nicht politische Signale setzen, dass man weiter auf China blicken sollte, sondern man sollte eher versuchen, sich zu diversifizieren. Das heißt, Risiken eben nicht nur mit China zu setzen, sondern indem man mit mehr verschiedenen Akteuren Handel treibt, wirtschaftliche Interaktionen treibt, entsprechend dann auch das Risiko zu streuen. Es kann mit jedem Land immer etwas schief gehen, aber dass man dann einfach so aufgestellt ist, dass man nicht zu sehr von einem abhängig ist. Und das ist eben jetzt bei diesem Fall von Hamburg, glaube ich, auch gerade ein Symbol, ein Signal, das die Bundesregierung setzt. Wir setzen weiter auf China, und das ist, glaube ich, wirklich das absolut Falsche, was man im Moment tun kann.
China und die kritische Infrastruktur in Europa. Unser Thema war das mit Tim Rühlig von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Rühlig, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen und Ihnen noch einen schönen Tag.
Ebenso, danke.
Der Stalinismus und die vielen Millionen Opfer, es ist ein blinder Fleck in der Geschichte Russlands. Stalin wird, wenn überhaupt, als erfolgreicher Feldherr im Zweiten Weltkrieg gefeiert. Öffentliche Erinnerung an Terror und Gulag gibt es kaum. Deswegen gedenkt jedes Jahr Ende Oktober die Menschenrechtsorganisation Memorial der Opfer. Und in Moskau zum Beispiel werden dann vor der Geheimdienstzentrale Lubjanka die Namen der Opfer verlesen. Jeder kann kommen und mitmachen, und es geht darum, diesen Menschen Namen und Geschichte zu geben. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Memorial ist inzwischen in Russland verboten. Die Veranstaltung auch in der Hauptstadt, sie ist nicht genehmigt. Aber Memorial versucht dennoch, das Gedenken nicht ausfallen zu lassen und auch in Kriegszeiten zu arbeiten. Aus Moskau, Christina Nagel.
Nikolai Gavrilovich Mamonov.
Mit jedem Namen, der verlesen wird, bekommen die Opfer des Stalin-Terrors ein Gesicht. Anonyme Nummern, eine Geschichte. Die Erinnerung an jeden Einzelnen wachzuhalten, ist für viele, die in der Vergangenheit an der Gedenkaktion vor der berüchtigten Geheimdienstzentrale in Moskau teilgenommen haben, wichtig. Auch für Dina, die 2019 mit dabei war. Ich sehe hier Leute meines Alters, Leute im Alter meiner Eltern, meiner Freunde, die von ihren Verwandten sprechen. Deswegen ist es unsere gemeinsame Erinnerung. Viele hatten gehofft, dass die Aktion nach 2 Jahren Corona-Pause in diesem Jahr wieder stattfinden kann. Schließlich spielt Covid im Moskauer Alltag so gut wie keine Rolle mehr. Doch die Moskauer Stadtverwaltung entschied anders. Sie erteilte keine Genehmigung mit Verweis auf die Pandemie. Ein rechtmäßiges, aber auch sehr bequemes Argument, um Veranstaltungen nicht zuzulassen. Erst recht, wenn sie von Bürgerinitiativen geplant würden oder von Memorial, sagt Oleg Alov, einer der Gründerväter der inzwischen in Russland zwangsliquidierten Menschenrechtsorganisation. Zurzeit kann man in Russland nur etwas organisieren, weil man nicht nur den Segen, sondern auch den Auftrag der Machtstrukturen hat. Hinzu komme, dass das Gedenken an die Opfer stalinistischer Repressionen nicht erwünscht sei, ebenso wenig wie das Aufzählen der Namen der politischen Gefangenen der Gegenwart. Und in diesem Jahr, das ist Ihnen klar, wird man auch über die Ukraine sprechen. Da kommt man gar nicht drum rum. Auch wenn die Aktion als solche nicht stattfinden kann, wird das Gedenken nicht ausfallen. Blumen werden niedergelegt werden, Führungen stattfinden, entlang wichtiger Gedenkorte. Namen werden genannt werden, auch wenn wie so oft bei diesen Exkursionen mit Anfeindungen und Provokationen gerechnet werden müsse. Russland sei leider wieder in Zeiten angekommen, die bereits die Dissidenten in der Sowjetunion erlebt hätten, sagt Oleg Alov. Ein alter Slogan habe neue Bedeutung bekommen. Tue, was du tun musst, egal was kommt. Wir machen es genau so. Wir tun, was wir tun müssen und werden das auch weitermachen. Trotz der gerichtlich verfügten Zwangsauflösung von Memorial in Russland, trotz der Beschlagnahmung des Moskauer Büros, trotz des Drucks. Die Bürgerrechtler versuchen auf ihre Weise ihre Arbeit zur Unterstützung politischer Gefangener, der Archivierung und der Forschung von politischem Terror und der Dokumentation von Menschenrechten fortzusetzen. Ich kann jetzt nicht im Einzelnen offenlegen, wie wir das machen, aber wir tun es, auch wenn es kompliziert und mühsam ist. Es sei ein bisschen so, als würde man halb im Untergrund arbeiten, sagt Alov, der seinen Humor nicht verloren hat. Irgendwie gehe immer irgendwas. Mit Hilfe der Memorialfilialen im Ausland, mit Unterstützung von Anwälten und anderen Organisationen, mit viel Eigeninitiative und dank des Friedensnobelpreises, der viele motiviere, auch jetzt in dieser Situation nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern weiterzumachen.
Der Druck auf die russische Zivilgesellschaft ist hoch, aber die NGO Memorial, sie will sich nicht beugen. Christina Nagel berichtete aus Moskau. Ich bin Frederik Rother. Vielen Dank für Ihr Interesse und auch ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.